Die heilende Zuwendung Gottes. Das ist ein Thema, das viel mit Heilung zu tun hat. Es ist ein Thema, was theologisch sehr herausfordernd ist, was auch nicht ganz einfach zu verstehen ist. Ich mute euch heute echtes Schwarzbrot zu. Und ich beginne mit einem Text, der uns ganz bekannt ist, von einer Heilungsgeschichte aus der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 3, die Verse 1 bis 8 und ich schließe noch den Vers 16 an. Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die 9. Stunde zur Gebetszeit. Und es wurde ein Mann herbeigetragen, lahm vom Mutterleibe, den setzte man täglich vor der Tür des Tempels, die da heißt die Schöne, damit er um Almosen bettelt, bei denen, die in den Tempel gingen. Als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingehen wollten, bat er um ein Almosen. Petrus aber blickte ihn an und mit Johannes und sprach, sieh uns an. Und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfing. Petrus aber sprach, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand, richtete ihn auf. Sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest. Er sprang auf, konnte gehen und stehen und ging mit ihnen in den Tempel und lief und sprang umher und lobte Gott. Und durch den Glauben an den Namen Jesu hat dieser Name diesen, den ihr seht und kennt, stark gemacht. Und der Glaube, der durch ihn gewirkt hat, hat diesen die Gesundheit gegeben vor eurer aller Augen. Das wäre mal was. Das wäre doch mal was. Alle ihr Kranken heute, die ihr hier seid. Im Namen Jesu Christi von Nazareth steht auf und seid gesund. Und dann denken wir auch an die, die ganz ernst erkrankt sind. Auch die gibt's in unserer Gemeinde. Und sogar um Tod und um Leben ringen. Im Namen Jesu Christi, steht auf und seid gesund. Und wenn das jetzt so wäre, dann wäre meine Predigt jetzt hier beendet. Und wir würden in den Lobpreis hineinfinden. Und wir würden einen reinen Dankgottesdienst feiern. Im Neuen Testament sind mindestens 20 Heilungsgeschichten überliefert, in denen Jesus, aber auch seine Nachfolger, die Apostel und einfach auch ganz normale Christen Menschen Heilung gebracht haben. Das war eine Realität im Neuen Testament. Und ich selber stehe häufig an Krankenbetten und wünsche mir nichts sehnlicher, als so für einen Menschen beten zu können, dass wir gesund werden, dass genau das passiert. Wenn wir die Bibel ganz genau betrachten, dann sehen wir in der Vielzahl der Heilungsgeschichten, dass unser Vater im Himmel immer wieder Menschen mit der Kraft des Heiligen Geistes ausrüstete und sie damit anderen Menschen dienten, um die heilende Zuwendung Gottes diesen Menschen weiterzugeben. Aus diesem Befund muss ich schließen, Gott will das. Gott will sich dir heilen zuwenden. Das hat er versprochen. Und in all diesen Heilungsberichten, auch in unserem Beispiel hier aus Apostelgeschichte 3, das ich stellvertretend dafür herausgezogen habe, sehen wir Heilungen als ein übernatürliches Wirken Gottes durch Kinder Gottes hindurch in der Kraft seines Heiligen Geistes. Und diese heilende Zuwendung Gottes geschah und geschieht immer im Namen Jesu Christi. Es sind weder die heilenden Kräfte der Natur, noch sind es die heilenden Kräfte der Charismenträger, also der Gabenträger, sondern es sind die Heilungen, die von Gott ausgehen, um den Namen Jesu Christi zu erheben, zu ehren. Interessant war, dass ich mich so ein bisschen damit beschäftigt habe und tiefer in die Texte hineingegangen sind und die verschiedenen Heilungsberichte nochmal miteinander verglichen habe. Interessant war, dass da so ganz unterschiedliche Situationen, ganz unterschiedliche Krankheitsbilder auch genannt werden. Das fand ich hochspannend, dass da im griechischen Urtext eigentlich ganz verschiedene Begriffe verwendet werden. Wir sagen, dass einer krank, lapidabums, die Bibel unterscheidet da tatsächlich, sondern sagen, der ist krank, weil er etwas Inneres hat, der ist krank, weil er Druck von außen hat oder so weiter. Ganz, ganz hochspannende Situationen werden da beschrieben. Zunächst finden wir Krankheiten, die wir heute ähnlich benennen würden. Blinde, Taube, Gelähmte, Aussätzige, was man heute mit Lepra vergleichen kann. Aber zudem finden wir auch Begriffe, die kein bestimmtes Krankheitsbild bezeichnen, aber so eine Krankheitskategorie beschreiben. Krankheit, die aufgrund von einer Außenwirkung verursacht ist. Zum Beispiel durch Viren oder Bakterien, wir kennen sowas. Eine andere Kategorie wird bei den Krankheiten mit dem griechischen Begriff Malakia bezeichnet. Damit wird eine Krankheit bezeichnet, die eigentlich so eine ganz natürliche Sache ist, die wir alle erleben, die wir älter werden, die durch Abnutzung der menschlichen Kräfte, etwa im Sinne eines Altersgebrechens oder eines Unfalls zustande kommt. In Matthäus 9 lesen wir zum Beispiel. Da heißt es wörtlich, das ist auch ein spannender Begriff, dass ein Mensch weich geworden ist. Wir sagen, dann ist er nicht mehr so hartherzig, aber das ist eher so gemeint, dass die Kraft weg ist, dass er sich nicht mehr so richtig aufrecht halten kann. Das ist hier gemeint. Unser Gelähmter hier, der ist weich. Seine Knöchel waren weich, der konnte sich nicht auf den Beinen halten. Und als er geheilt war, heißt es, dass seine Füße wieder fest wurden. Ein anderes Wort, Asthenia, wird die Schwäche und Kraftlosigkeit eines Menschen bezeichnet, die so allgemein ist, die mehr so aus dem psychischen Bereich kommt, wo wir uns schwach fühlen, weil uns nichts geglückt ist oder wo wir uns schwach fühlen, weil wir angegriffen, angefochten sind oder was auch immer. Und ein anderer Begriff, der bezieht sich auf die innere Antriebskraft, den Lebenswillen eines Menschen. Jemand, der keinen Antrieb mehr zum Leben hat, wird durch das Gebet der Ältesten aufgerichtet. Das ist, was in Jakobus 5 eigentlich dargestellt wird, wo es darum geht, dass die Ältesten über einen Kranken beten. Da geht es genau darum, dass der Lebenswille wieder in Gang gesetzt wird, wenn man es genau übersetzt. Und dann gibt es noch Begriffe, die ganz allgemein auf ein Leiden hinweisen, und zwar um ein Leiden, das wir durch andere Menschen erfahren. Wenn uns jemand verletzt, auch das macht uns krank. Und auch das heilt der Herr. Also alles Geschichten in der Bibel, im Neuen Testament, wo Heilung geschehen ist, wo ganz bestimmte Dinge geheilt wurden. Nun sehen wir in unserem Bibeltext einen Mann, der ein bestimmtes Krankheitsbild aufweist. Er ist lahm, er ist gelähmt, seine Füße sind weich. Und wir sehen zwei Jesus-Nachfolger, Petrus und Johannes, auf dem Weg zum Tempel. Die wollen beten. Die wollen das machen, was Christen tun, nämlich beten. Und hier will Gott in diese Situation seine heilende Zuwendung hineinschenken und den Namen Jesu verherrlichen. Und dazu bringt er Kinder Gottes, Nachfolger, und einen Menschen in Not und noch einen Haufen Zuschauer, die dabei waren, zusammen. Das ist der Ausgangspunkt hier in dieser Geschichte. Zu dem Gelähmten ist zu sagen, er war zwar gelähmt, er hat aber mit Hilfe von anderen es fertiggebracht oder sich seiner Situation so weit gestellt, dass er um seinen Lebensunterhalt kämpfen konnte. Die haben ihn zum Betteln dahin gemacht und er hat das auch getan. Und er hat sich eine strategisch gute Stelle ausgesucht, weil da auf dem Weg zum Tempel waren vielleicht doch ein paar mehr, die ein bisschen mehr Mitleid hätten mit ihm. Ich glaube, was diesen Gelähmten auszeichnet, ist seine Erwartung. Er war zwar in einer Not, in einer sehr prekären Situation und so eine Versorgung, wie wir sie kennen, gab es für ihn nicht, aber er hatte eine Erwartung. Er hatte eine Erwartung, dass irgendwas passieren kann. Eine Erwartung vermisse ich oft bei vielen Menschen, die krank sind oder die leiden. Wir erwarten nichts mehr. Wir erwarten nicht, dass unser Herr uns helfen kann. Wir erwarten nicht, dass da Geschwister sind, die vielleicht für uns beten können. Wir erwarten nicht, dass sich an meiner Situation tatsächlich ein Wunder Gottes ereignen kann. Wir haben oft keine Erwartung mehr. Und ich mache das ganz einfach fest. Wir beten Freitag für Freitag Gebet für Kranke an. Und ich weiß, wie viele Menschen krank sind in unserer Gemeinde. Und ich weiß, wie viele Menschen zum Gebet kommen. Das ist eine ganz große Diskrepanz in meinen Augen. Warum ist das so? Weil wir nicht erwarten, weil wir uns vielleicht schämen, weil wir vielleicht denken, was mögen die von mir denken? Oder vielleicht denken wir sogar noch ganz anders, der da sitzt, den möchte ich gerade nicht über mir beten lassen oder was auch immer. Für den Gelähmten war das völlig gleich. Der saß am Tempel, der saß da in der Reihe und da liefen eine ganze Haufen Leute vorbei. Und er erwartete, dass irgendeiner da wohl was tun wollte. Er erwartete Geld. Das bekam er nicht. Wäre es nicht besser, wieder etwas zu erwarten von unserem Herrn? Etwas zu erwarten, insbesondere die Kinder Gottes, dass wir einen großen Gott hat, der heilen möchte, der helfen möchte, der sich verherrlichen will in seinem Namen Jesus Christus durch die Kraft seines Heiligen Geistes. Ich möchte uns herausfordern zu einer Erwartung. Und zu den Nachfolgern Jesu, hier Petrus und Johannes, ist auch etwas zu sagen. Interessant ist, die tun genau das, was sie glauben. Sie leben authentisch. Gebet ist wohl für sie eine Priorität ihres Lebens. Ihr Glaube hat einen ganz konkreten Ausdruck. Die marschieren jeden Tag zum Tempel, um dort an der Gebetszeit teilzunehmen. Ja. Sie gehen regelmäßig zum Gebet. Auch hier mache ich wieder eine interessante Entdeckung. Auch wieder im Bereich der Gemeinde. Und das mache ich völlig wertfrei. Ich bin auch nicht bei allen Gebetstreffen dabei. Kann ich gleich vorne sagen. Aber die Gebetstreffen sind immer die schlechtst besuchtesten Veranstaltungen einer Gemeinde. Egal wo. Warum leben die Kinder Gottes nicht in dem, was uns anvertraut ist? Warum denken wir, 3 Stunden vom Fernseher geben uns mehr Kraft als 5 Minuten im Gebet? Vielleicht müssen wir Christen uns auch manchmal hinterfragen, wo wir in unserem Leben eigentlich die Prioritäten setzen. Weil das gehört hier zusammen. Da kommt etwas zusammen. Eine Erwartung und richtig gesetzte Prioritäten. Und das wird von Gott hier zusammengeführt. Und schon passiert etwas. Petrus und Johannes nehmen den kranken Bettler wahr und wenden sich ihm zu. Sie rennen nicht vorbei, schmeißen nicht auch eine Münze nur in sein Körbchen, sondern sie wenden sich ihm zu. So übrigens beginnt Mission. Wir denken oft, Mission hat damit zu tun, dass wir die Glocke des Evangeliums heftig läuten und sonst nichts tun. Mission beginnt da, wo wir uns den Menschen zuwenden. Und das machen Petrus und Johannes. Sie wenden sich ihm zu. Sie gehen auf seine Ebene. Und sie bieten ihm an, was sie haben. Geld war wohl nicht. Aber im Namen Jesu Christi, steh auf, werde gesund. Das bieten sie ihm an. Sie bieten ihm die heilende Zuwendung Gottes durch den Heiligen Geist an. Spannend. Was genau hier in der Geschichte durch Petrus und Johannes passiert, der Sache möchte ich noch auf den Grund gehen. Was passiert dahinter? Offensichtlich hat hier der Vater im Himmel die Gemeinden genau das erfahren lassen, beziehungsweise bewirkt, wovon Paulus die Christen in Korinth in seinem ersten Brief in Kapitel 12 belehrt. Da geht es um die Gaben. Vielleicht Bibelleser kennen sich da so ein bisschen aus. Hier spricht Paulus von den Gnadengaben, die unser Herr denjenigen schenkt, die sich in seinen Dienst stellen lassen. Es wird dort versprochen, dass alle Menschen, die in den Dienst Christi stehen, die wiedergeboren sind, die Kinder Gottes sind, auch ausgerüstet werden mit sogenannten Gnadengaben. Und in 1. Korinther 12 werden diese Gaben bezeichnet, unter anderem auch noch im Römerbrief. Da gibt es richtige wie einen Katalog, da gibt es verschiedene Gaben, die werden aufgeführt. Und neben vielen anderen Dienstgaben spricht er hier von den Gaben der Heilungen. Im 1. Korinther 12, im Vers 9, im Vers 28 und im Vers 30 kommt das vor. Besonders in Vers 28 ist nochmal sehr interessant. Paulus spricht hier von den, heißt es wörtlich, Charismata Iamaton, den Gaben der Heilungen. Plural, Mehrzahl. Er spricht von der Gabe in der Mehrzahl. Und das ist wichtig. Das ist, was theologisch jetzt ziemlich herausfordernd ist, aber was wichtig ist. Meines Erachtens liegt nämlich darin ein Hinweis, dass jede einzelne Heilung, die hier bei Petrus und Johannes passiert ist, die bei Jesus passiert ist, die, was weiß ich, zum Beispiel als Saulus zum Paulus wurde und sich bekehrt hatte von dem Christenmenschen, der dann über die Blindheit des Paulus gebetet hat und so weiter, dass jede einzelne Heilung eine eigene Gnadengabe ist. Eine außerordentliche Gnadenzuwendung durch den Heiligen Geist. Ein Wirken des Geistes speziell in einer spezifischen Situation. Somit ist diese Gabe nicht einfach manifest, das heißt, dass die einfach immer bei uns ist oder auf einen einzelnen Menschen festgesetzt wird. Das weiß ich, dass Bernd nur die Gabe der Heilung hat und die anderen nicht, sondern dass das speziell auf die Situation drauf ankommt. Somit ist diese Gabe nicht einfach manifest in jemanden angelegt, sondern je nach Situation und dem darin spezifischen Willen Gottes verleiht er die Gabe im Namen Jesu und der Kraft des Heiligen Geistes zu heilen. In der jeweiligen Situation. Jeweilig der Person, die da in den Dienst gestellt wird. Und dabei fällt auf, dass im Neuen Testament auch kein Dienst im Sinne eines Heilers gibt. Dass immer nur eine Person auftritt, die da heilt, der dann da quasi durch die Geschichte des Neuen Testamentes läuft und an die verschiedenen Stellen, wo Menschen zusammenkommen, auftritt und heilt. Jesus tat das, aber auch andere Menschen wurden immer wieder in diesen Dienst hineingestellt. Es gibt keinen einzelnen Heiler, sondern stets in bestimmten Situationen, meist missionarischen Situationen, geschahen Heilungen durch Jesus selbst oder auch durch verschiedene Nachfolger Christi. Und deshalb, glaube ich, sagt Paulus, strebt nach den Gaben. Strebt auch nach den Gaben der Heilungen. So werden wir hier aufgefordert. Und auch Heilung wird in den Plural gesetzt, was Heilungen in den verschiedenen spezifischen Krankheitskategorien letztlich auch impliziert, also letztlich deutlich macht. Die Heilungen im Neuen Testament sind zudem dann noch im Sinne von Wiederherstellung zu verstehen. Da ist jetzt nicht nur bei dem Gelähmten der Knöchel wieder gesund geworden und fest geworden. Da ist eigentlich mehr passiert. Das ist ganzheitlich passiert. Der ganze Gelähmte, der ganze Mensch sehen wir rumspringen und Gott loben. Da ist nicht nur das einzige Problem, dass der nicht laufen konnte, gelöst, sondern da ist viel mehr passiert. Es ist im Prinzip eine echte Wiederherstellung passiert. Als Wiederherstellung von psychischer und körperlicher Gesundheit im ganzheitlichen Sinn ist das zu verstehen. Heil ist eine Person nach biblischem Verständnis, wenn sie im Frieden mit Gott und den Menschen ist. Wenn sie im Shalom lebt. Übrigens, was wir als Gemeindeleitung erlebt haben auf unserer Klausur, dass wir denken, dass wir einen Versöhnungsauftrag haben, der dahin zieht, dass wir mit Gott und den Menschen und mit uns selbst wieder versöhnt leben. Das ist das, was hier Heilung meint. Das ist der Shalom Gottes. In der Bibel ist Heilung und Rettung des Menschen immer eine Einheit. Das geht nicht unabhängig voneinander. Heilung ist nach biblischem Heilung hat nach biblischem Verständnis einen Namen, nämlich den Namen Jesus Christus. Da, wo Jesus kommt, eben durch seinen Heiligen Geist, werden Menschen aufgefordert, werden eingeladen und befähigt, in einen Frieden, in ein Heil einzutreten, das sowohl die Beziehung zur eigenen Seele und zum eigenen Körper als auch die zwischenmenschliche Beziehung und vor allem die Beziehung zu Gott beinhaltet. Heil kann dementsprechend auch ein Mensch sein, der körperlich noch leidet, aber ansonsten mit sich selbst, mit seinen Mitmenschen und mit Gott in Frieden lebt. Und wenn im Namen Jesu Heilung geschieht, so geschieht das sicher aus der brennenden Liebe und Fürsorge Gottes für die Menschen heraus, aber eben immer mit einem Ziel. Nämlich mit dem Ziel, dass ein Mensch mit Gott in Frieden kommt. Das dürfen wir nie vergessen, wenn wir uns mit Heilung auseinandersetzen. Ich habe gelernt, mit Menschen, mit kranken Menschen zu beten, von einem ganz lieben Bruder aus einer Gemeinde, in der ich Praktikum gemacht habe. Er war immer ein echtes geistliches Vorbild. Ein alter Herr, war Ältester der Gemeinde und hat sehr viel für Kranke gebetet. Und wenn er irgendwas gesehen hatte, dann betete er irgendwie immer wie folgt. Wir hatten zum Beispiel einen Menschen, dessen Augenlicht am Verschwinden war. Und er hat für den gebetet, dass der wieder sehend wurde. Und das ist tatsächlich passiert. Und er betete ungefähr so: Herr Jesus, heile diese blinden Augen, dass dieser wieder alleine zum Gottesdienst gehen kann. Er hat das so zusammengebracht. Heile diese tauben Ohren, damit sie dein Wort wieder hören können. Also der hat das immer ganz gesehen. Das fand ich sehr spannend, dass er in dieser Art und Weise gebetet hat. Er hat nicht einfach gemacht, bete, dass er jetzt gesund ist, sondern er hat immer das Ziel gesehen, das Ganze. Fand ich sehr spannend und da ist sehr viel passiert. Wenn wir die Heilungen, die berichtet werden, im Neuen Testament weiter untersuchen, dann können wir entdecken, dass sie zu den Anzeichen der angebrochenen Gottesherrschaft durch Jesus Christus gehören. Sie machen deutlich, hier herrscht Jesus, nämlich da, wo auch Heilungen passieren. Wo Jesus auftritt, geschehen auch Heilungen, und zwar im ganzheitlichen Sinne. Die Evangelien bezeugen diese Wirklichkeit in ganz großer Eindeutigkeit. Und die Heilungen sollen auch als beständige Zeichen denen folgen, die an Christus glauben. So lesen wir im Markus-Evangelium. Und jede Heilung, die Gott schenkt, weist schon hier und jetzt darauf hin, dass Jesus das letzte Wort in Bezug auf Sterben und Tod hat. So sind Heilungen ein Zeichen der Ermutigung. Sie sind eine Art Zwischenstation auf dem Weg zum Himmel. Sie bringen den Himmel ein Stück auf die Erde. So lange, bis Jesus wiederkommen wird, werden Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen, die darauf hindeuten, dass das Reich Gottes angebrochen ist. Aber solange, und das verschweigt die Bibel auch nicht, wird es auch noch Tränen, Krankheiten und Sterben geben, die die ganze Schöpfung und mit ihr auch alle Christen seufzen lassen. So lesen wir im Römerbrief. Sehr viel Theoretisches, aber das muss man wissen, diese Hintergründe. Das alles hat mit dem Thema Heilung zu tun. Beobachten in dieser ganzen Thematik dürfen wir jedoch Folgendes. Immer da, wo Jesus auftritt, tritt er auch gebietend gegenüber der Krankheitsmacht auf. Wir dürfen davon ausgehen, dass alle Menschen, die sich bittend an Jesus wandten, auch Heilung erfahren haben. Jedenfalls aus dem Zeugnis des Neuen Testamentes. Aber er heilte nicht alle. Das kann man daraus nicht schließen. Zum Beispiel am Teich Bethesda, an dem viele Kranke waren. Aber nur einer wird gesund. Der gebeten hat. Auch in Nazareth konnte Jesus wegen des Unglaubens der Leute nur wenige Wunder und Heilungen vollbringen. Und wir lernen, Heilungen blieben nicht allein auf das Wirken Jesu beschränkt. Seinen 12 Jüngern erteilt Jesus Vollmacht über die unreinen Geister, über alle Krankheiten und Gebrechen. So lesen wir in Matthäus 10. Und wenig später sandte Jesus weitere 72 Jünger aus mit dem gleichen Auftrag. Und das lesen wir im Lukas-Evangelium. Und am Schluss des Markus-Evangeliums finden wir den Hinweis, dass die Gläubigen den Kranken die Hände auflegen sollen und es besser mit ihnen wird. Markus 16, wo das auf alle Christus-Nachfolger übertragen wird. In der Apostelgeschichte lesen wir auch von mehreren Heilungen, die den Dienst der Apostel bestätigte, wie auch hier in unserem Text. Aber auch hier verschweigt die Bibel nicht, dass nicht alle Menschen durch derartige Heilungswunder von ihrer Krankheit befreit wurden. Paulus schreibt, dass er seinen Mitarbeiter Trophimus krank in Milet zurücklassen musste. Und seinen Mitarbeiter Timotheus rät er nicht um ein Heilungsgebet, sondern er rät ihm, um des kranken Magens willen ein wenig Wein zu trinken. Interessant. Was bedeutet diese Fülle von Informationen heute für uns? Was lernen wir daraus? Ich glaube, das Wesentliche, was hier drin steckt, sind ein paar ganz wenige Punkte. Der Geist Gottes will den Wunsch, für Kranke zu beten, viel stärker bei uns wach machen. Ich glaube, dass wir da ganz viel versäumen, dass wir einfach nicht wahrnehmen um uns herum, dass da Menschen sind, wo wir das Amt haben, zu beten, für Kranke zu beten. Und ich spreche jetzt zu den Christen. Das Amt oder der Heilungsdienst, der von Jesus über die Apostel zu den Gläubigen hin gegeben wurde, der gehört in eine Gemeinde. Und als Gemeinde haben wir den Auftrag, füreinander zu beten. Wenn wir mitkriegen, du bist krank, dann ist eigentlich mein Auftrag, für dich zu beten. Aber nicht nur meiner, deiner auch. Dass wir füreinander beten. Dass wir viel mehr erwarten, dass andere für mich beten. Dass wir viel mehr erwarten, dass Gott durch seinen Heiligen Geist hineinwirkt in diese Situation hinein. Dass wir erwarten, dass das Zeichen des Reiches Gottes ist unter uns angebrochen, dass das mit Heilungen zu tun hat. Wir können nicht darüber verfügen, über Heilungen. Aber wir können es tun. Wir können immer wieder darum beten. Wir lernen aus diesen ganzen Bibelstellen, dass die Gaben der Heilungen nicht nur für einen ganz bestimmt begabten Menschen zutreffend sind. Dass wir nicht nur in der Gemeinde zwei Leute haben, die besonders die Gabe der Heilung haben. Das wird es vielleicht geben. Aber das hat, glaube ich, damit zu tun, dass es einfach Menschen gibt, die von Gottes Geist so gebraucht werden, dass sie für spezielle Krankheitssituationen eine besondere Begabung haben. Das kann ich aus diesen Textstellen herausarbeiten. Aber ich glaube, dass ganz viele unter euch diese Gabe von Gott in sich tragen. Und dass sie nicht im großen Verband, aber in einer speziellen Situation, wo du einen Menschen bekommst, für den du beten sollst, wo du das direkt aufs Herz bekommst, dass da auch diese Gabe bei dir ist. Ich glaube, dass da ganz, ganz, ganz viele hier sitzen. Es wird uns viel öfters verliehen, als wir denken. Dann sollte uns bewusst sein, dass es nicht nur um Heilung des Körpers geht, dass es nicht nur um irgendeine Krankheit geht, sondern immer auch um den Frieden mit Gott. Immer auch um den Frieden, um den Shalom mit Gott. Und soll deutlich werden, dass das Gebet für Kranke Gottes Wille ist. Weil damit erkennen wir auch die absolute Souveränität Gottes an. Wir beten oft nicht, weil wir ja nicht wissen, ob Gott den gesund machen will. Damit untergraben wir die Souveränität Gottes. Ich glaube, wir sollten einfach beten, weil es Gottes Wille ist, dass wir beten und es dann Gott überlassen, was er tut. Den Namen Jesus über der kranken Person auszusprechen, darum geht es. Den Namen Jesus über dieser kranken Person auszusprechen, lässt die Kraft des Heiligen Geistes frei werden. Es geht nicht um meine Fähigkeiten, sondern um die Kraft Gottes, die im Heiligen Geist in dem Kranken wirkt. Die Erlösungskraft Jesu wird dadurch freigesetzt. Und wir sollten aufhören, Angst zu haben, davor zu versagen. Ich bin es doch nicht, der heilt. Auch wenn Gott nicht heilt, im körperlichen Sinne. Was immer passieren wird, wenn ich über Kranken bete, ist das doch der Heilige Geist, der Tröster, von dem ich vor zwei Wochen gesprochen habe. der Heilige Geist, der Tröster in uns, in dem Menschen wirksam wird. Und Gottes Ziel ist Frieden mit Gott. Ich verstehe manchmal nicht, warum Mensch nicht gesund wird. Aber ich habe immer noch die Hoffnung und die feste Zuversicht, dass egal was passiert, wenn ich über den Menschen bete, wird der Frieden Gottes in diesem Menschen wirksam. Und darum geht's letztlich. Wir brauchen keine Angst davor zu haben, etwas falsch zu machen. Wir sollten viel mehr Angst davor haben, es nicht zu tun. Und am Beispiel des Gelähmten lerne ich wieder neu, etwas zu erwarten in meiner Situation. Dann geh doch nach dem Gottesdienst und lass über dir beten. Was macht man denn falsch? Nix. Der Tröster hat versprochen, da zu sein, in jedem Fall. Wir wissen nicht, ob Gott dich gesund machen wird heute. Aber ich weiß, dass Gottes Geist dich trösten wird. Und es wird ganz bestimmt so sein. Und ein Fehler, und damit schließe ich, den sollten wir niemals tun. Ich habe oft in Gesprächen dann gehört, ja, das ist ja so mit der Heilung. Ich war ja schon beim Arzt und der hat mir Medikamente verordnet. Erstens mal, Gott kann auch einen Arzt gebrauchen, um dich zu heilen. Er kann einen Therapeuten gebrauchen, um dich zu heilen. Das ist kein Widerspruch. Und wenn ich jetzt richtig glaube, nehme ich die Medikamente und schmeiße sie in den Mülleimer. Das ist Irrsinn. Mach das bitte nicht. Das ist verrückt. Das verlangt unser Herr nicht. Das ist kein Glaubensschritt, das ist Dummheit. Ein Absetzen von Medizin kann immer noch erfolgen, wenn der Arzt die Heilungen bestätigt hat. Dann können wir das tun. Aber ich möchte Mut machen, heute, hier und jetzt zu beten oder über sich beten zu lassen. Apostelgeschichte 3. Der Gelähmte sprang auf. Ich kann mir das so richtig vorstellen. Der sprang da rum, ich kann wieder laufen, ich kann gehen, ich kann machen. Und fing an, da rumzuspringen und zu tanzen und fing an, Gott zu loben. Das ist das Ziel gewesen. Er hatte Frieden mit Gott in dieser ganzen Situation. Weil zwei Nachfolger haben sich vom Geist Gottes leiten lassen. Haben den Namen Jesus über ihm ausgesprochen. In der Kraft des Heiligen Geistes ist etwas passiert. Seine Füße wurden wieder fest. Und er lobte Gott. Ja, das möchte ich auch. Dass wir Gott loben. Darum geht's. Amen. Lass uns noch miteinander beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass die Bibel voll ist mit begeisterten Geschichten, wo du eingegriffen hast, wo du geheilt hast. Herr Jesus, und ich danke dir, dass das nicht irgendwas ist, was eine tote Geschichte ist, sondern was etwas ist, was zu unserem Leben dazugehört, was wir erwarten dürfen, was du durch uns wirken willst, Herr, und was wir, wenn wir betroffen sind, auch erwarten dürfen von dir und von deinem Handeln. Herr Jesus, und ich bete für alle Menschen, die jetzt krank sind hier in dieser Gemeinde, oder im Umfeld dieser Gemeinde, Herr, dass du ihnen gut tust, dass du ihnen nahe kommst, dass dein Shalom in ihnen sichtbar wird, Herr. Und dass wir das erleben, dass Heilungen etwas ist, was in unserem Alltag normal ist, Herr. Weil dein Reich mitten unter uns ist. Herr Jesus, und ich bete für uns als Nachfolger, dass wir den Mut finden, da wo wir mit Menschen in Not und Leid und Krankheit konfrontiert sind, dass wir den Mut finden, sie anzusprechen, zu sagen, darf ich für dich beten? Herr Jesus, gib uns die Kraft und den Mut dazu. Komm mit deinem Heiligen Geist und erfülle uns. Und lass uns voller Freude dich anbeten, Herr, weil wir wissen, dass du uns in deinem Heiligen Geist zuwendest, ganz liebevoll. Amen.